So hat mein Leben davor ja ausgesehen, dass ich eigentlich 60-Stunden-Job hatte, nebenbei abends Ausbildungen gemacht habe, Spanisch im Selbststudium, 5-mal die Woche Sport, Reisen, jede Menge Freunde. Ich hatte tausende Hobbys. Hätte mich vor 15 Jahren jemand gefragt, ob du dich selbst liebst, hätte ich ja gesagt, weil ich hatte ja eine gute Karriere, ich war zufrieden mit meinem Aussehen, also klar mag ich mich selbst. Und in der Krankheit war es eben dann so, ich habe nichts mehr geleistet. Ich habe 10 oder 15 Kilo durch die Medikamente zugenommen. Ich war aufgequollen, ich habe nicht mehr gut ausgesehen. Also all das, wo ich vorher gesagt habe, ja, deswegen liebe ich mich, war dann nicht mehr da. Und das war so das Erste, was mir bewusst wurde. Du liebst dich eigentlich gar nicht selbst. Du liebst nur das, was du mit viel, viel Kraft im Außen dargestellt hast. Und dann habe ich gemerkt, ja, und deswegen musst du tiefer gehen. Da waren eben zum Beispiel, dass ich so einen ganz, ganz scharfen Glaubenssatz hatte, der gelautet hat, das, was wir hier kompensieren, ist fast immer dasselbe. Also egal, ob es jetzt Harmoniesucht, Perfektionismus, Helfersyndrom, Leistungsdrang oder eine andere Überlebensstrategie ist, dahinter steckt fast immer dieses...
Hey, Chris Sorell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Mein heutiger Gast ist die Diplom-Mentaltrainerin, Bestseller-Autorin und Selbstliebe-Mentorin Melanie Pigniter. Melanie ist ein Phänomen, würde ich sagen, denn sie hat nicht nur eine wirklich krasse persönliche Reise hinter sich, sondern bringt, wie ich finde, wie fast niemand im deutschsprachigen Raum auf den Punkt, wie aktuelle Verhaltensweisen, die Menschen in ihrem Leben beobachten, mit Glaubenssätzen und Erlebnissen aus der Kindheit zusammenhängen und vor allem mit welchen kleinen Anpassungen man das beheben kann. Sie hat ein neues Buch geschrieben, was heißt Wiedersehen mit mir selbst zwischen Pasta und Limoncello. Und dieses Buch ist wieder ein absolutes Phänomen, ist Teil 2 von einem sehr ähnlichen Buch. Seit Wochen in den Spiegel-Bestsellerlisten und wie ich finde völlig zu Recht, denn es ist kein Sachbuch in dem Sinne, sondern ein wunderschöner Roman. Ein Roman, an dem man aber sich selber wiederfindet, oder viele Menschen zumindest, viele, viele tausend Menschen, und wo man auch genau diese Dinge, die ich gerade angesprochen habe, während des Lesens für sich machen kann. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass Melanie zu mir in den Auf- und Ab-Podcast gekommen ist, denn es ist wirklich ein sehr, sehr tiefgründiges Gespräch geworden über ihr eigenes faszinierendes Leben, wie sie es geschafft hat, eine unbedingte Gelassenheit zu etablieren in ihrem Leben, aber auch wie wir das alle schaffen können, wie wir die Tiefen des Lebens so nutzen können, um daraus Stärken zu entwickeln, um daraus alte Wunden, emotionale Wunden zu heilen und so zu einem Leben zu finden, das wir uns alle wünschen. Also ich würde dir vorschlagen, dass wir direkt einsteigen in das Auf und Ab von Melanie Pigniter. Liebe Melanie, was verbindest du mit dem Begriff Honigperlen und warum spielt er in deinem Leben eine ziemlich zentrale Rolle?
Honigperlen, ja, das ist einer meiner Kreativwörter oder eines meiner Kreativwörter, und zwar habe ich manchmal eine Wortfindungsstörung. Ja, ich bin Autorin und habe manchmal eine Wortfindungsstörung. Und früher dachte ich ja immer, es ist eine Schwäche. Aber mittlerweile heißt mein Unternehmen ja Honigperlen. Und zwar aus dem folgenden Grund. In meiner schwersten Zeit, als ich schwer krank war, das war ungefähr 2015, 16, konnte ich nicht arbeiten, konnte Freunde nicht treffen. Also ich hatte damals 24/7 Schmerzen, eine chronische Schmerzkrankheit, die keinen Namen hatte. Das war einfach im Schmerzgedächtnis. Und zwar muss man sich das so vorstellen, dass ich Kopfschmerzen hatte. Aber nicht irgendwelche Kopfschmerzen, sondern einen Migräneanfall. Ich habe den an einem Freitag, einem freien Arbeitstag, ich war damals noch angestellt, bekommen. Und dachte mir dann zuerst, was ist das? Weil da ist einem übel, das sind nicht normale Kopfschmerzen. Man hat verschwommene Sicht, Schmerzskala 10, man kann eigentlich überhaupt kein Licht sehen. Ich konnte gar nicht aufstehen. Und irgendwann habe ich mich gefragt, oh mein Gott, was ist das? Und habe Dr. Google gefragt. Und der sagt dann, das ist ein Migräneanfall, vergeht in 4 bis 24 Stunden. Und bei mir war es eben nicht so. Der ist nicht nach 4 Stunden vergangen, auch nicht nach 24. Er ist auch nicht nach 100 Tagen und auch nicht nach 300 Tagen vergangen. Also die Medizin erklärt sich das so, es hat sich da versehentlich was im Schmerzgedächtnis verhängt und der Schmerz blieb einfach auf Schmerzskala 10. Das heißt, von diesem Tag an konnte ich keinen Tag mehr arbeiten gehen, ich konnte nicht auf Reisen gehen, ich konnte meine Freunde nicht mehr treffen, all meine Hobbys nicht mehr ausüben. Mein einziges Hobby war, wenn ich nicht gerade im abgedunkelten Zimmer lag, bin ich von Arzt zu Arzt gelaufen. Ich war damals bei 112 Ärzten und habe alles probiert bis hin zu Morphinen und es hat wirklich nichts geholfen. Sorry, dass ich jetzt gleich so aushole.
Bitte, dafür sind wir da.
Ja, ich habe da wirklich die Hölle auf Erden erlebt. Also das war wirklich damals so, dass ich mir dachte, sterben ist schöner, als mit diesen Schmerzen hier zu liegen und dein Leben nicht mehr leben zu können. Und in dieser Zeit hat sich eigentlich alles, was ich heute so mache, mit aufgebaut. Denn irgendwann, als ich keine Hoffnung mehr gesehen habe, gab es dann nur so noch einen Strohhalm, den ich kannte, weil ich war schon länger Mentaltrainerin. Und der lautete, ja, probier's mal mit deinen Gedanken irgendwie. Aber klar, wenn man so einen Schmerz hat, war das gleichzeitig für mich Utopie. Trotzdem, ich hatte ja keine andere Chance, also habe ich diesen allerletzten Strohhalm gezogen und habe dann Tag für Tag ein bisschen Mentaltraining gemacht, so viel wie eben ging. Und jetzt komme ich zu den Honigperlen. Das war circa 4 Wochen, nachdem ich mit diesem Programm begonnen hatte. Also mein eigenes Programm, wie du dich mit Gedanken und Gefühlen schmerzfreier machst oder zumindest wie du den Schmerz linderst. Das war meine Idee, nicht so, dass ich zu 100% daran geglaubt habe, aber viele andere Wege gab es nicht mehr. Und es war ungefähr 3-4 Wochen, nachdem ich angefangen hatte, täglich zu meditieren und visualisieren. Da bin ich aufgestanden und wollte mir jeden Tag so mein Honigbrot schmieren und habe die Butter aufgetragen aufs Brot, dann den Honig raus und halt so wie ich bin, ein bisschen so hier reinstechern. Und also mein Mann sagt, ich kleckere, egal wo ich bin, ich kleckere immer alles an. Und habe mir mein Honigbrot geschmiert auf diesen weißen Küchentisch und habe dann einfach gepatzt. Also da gab es dann einfach so ein Malheur. Und wie man das eben so macht, auch im echten Leben, wenn man Malheur hat oder ein kleines Problem oder ein größeres Problem, man möchte das ja am liebsten gleich wegwischen. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe zum Schwamm gegriffen und wollte dieses Malheur wegwischen. Und dann habe ich genauer hingeschaut und dann dachte ich mir, das sieht aus wie ein Kunstwerk. Oh, wie schön diese kleinen Honigperlen da sind. Und genau, und das war der Moment, wo ich mir dann gedacht habe, oh nee, jetzt mache ich noch ein Foto von dem, weil das so schön ist. Und das war der Moment, wo ich mir danach gedacht habe, vielleicht ist das im Leben ja auch so. Vielleicht sind ja eigentlich die Probleme, die Malheure, die Krisen, die wir bekommen, wenn wir genauer hinschauen, wunderschöne kleine Honigperlen. Ja, später hieß dann noch, als das Buch rauskam, ja, das heißt doch nicht Honigperlen, das heißt doch Honigtropfen. Und ich habe dann gesagt, nee, das heißt Honigperlen. Und seitdem ist Honigperlen quasi mein Kunstname oder der Kunstname meines ganzen Tuns, weil es einfach das beschreibt, dass man aus etwas ganz, ganz Hässlichen und Problemen was Wunderschönes machen kann. Oft sieht man das dann erst im Nachhinein und genau so war es auch bei mir. Also aus dieser Krankheit heraus habe ich mit Mentaltraining begonnen, habe mich wieder im Schreiben gefunden, habe meinen Blog gestartet. Also da ging es dann los mit den Honigperlen, die jetzt viele vielleicht aus dem Internet kennen.
Ja, Tausende, ich weiß nicht, ob Millionen angebracht ist, aber doch, vom Internet kennen auf jeden Fall. Erstmal vielen Dank fürs Teilen. Du sagst, geht direkt schon rein. Ich wollte das Thema eigentlich ein bisschen später aufgreifen, aber jetzt sind wir mittendrin. Das klingt ja wie ein Märchen, wie ein modernes, was eigentlich gar nicht wahr sein kann und macht jetzt natürlich auch bei Menschen Hoffnung, die vielleicht selber chronische Schmerzen haben etc. Und wir können so viel sagen, es muss nicht für alles die Lösung sein, was wir skizzieren, aber für dich hat es eben funktioniert. Aber nimm uns doch bitte mal in die Wochen und Monate der Heilung dann mit. Also wie kann das sein, dass 112 Ärzte dir nicht helfen können, aber du im Beginn und im Tiefergehen einer Mentalarbeit, dem Arbeiten mit deinen Gedanken, so einen wahnsinnigen Schmerz und so eine Krankheit, für die es nicht mal einen Namen gibt, wirklich heilen konntest? Also gib den Menschen noch ein bisschen mehr Futter, dass das glaubhaft wird, was du jetzt hier skizziert hast.
Ja, voll gerne. Also erstmals ist dazu zu sagen, ich habe mich nicht Wunder geheilt. Ja, also ich kann mich noch ganz genau erinnern, als ich die Geschichte das erste Mal wo erzählte, stand da am nächsten Tag in der Zeitung, Migräneopfer hat sich Wunder geheilt. Nein, ich habe mich nicht Wunder geheilt, sondern es war ein ganz, ganz langer Weg, bis ich tatsächlich dann schmerzfrei wurde. Und in Wahrheit hatte es dann gar nicht so viel mit diesem äußeren Schmerz, mit dieser Migräneattacke zu tun, sondern der Weg hat eigentlich so begonnen, dass ich schon wusste, man kann irgendwas machen mit der Kraft der Gedanken. Also das kannte ich schon, Visualisierung und so weiter, dass das was bewirkt. Das hatte ich auch in meinem Leben davor, in meiner Karriere schon angewandt. Und das habe ich auch dann anfangs eben gemacht. Ich habe fleißig visualisiert, jeden Tag ein paar Minuten über 2 Jahre dasselbe Bild, nämlich wie ich barfuß meinen Lieblingsstrand in Spanien, den ich damals nicht mehr besuchen konnte, entlanglaufe und diesen Leuchtturm sehe. Und ich habe von Tag zu Tag mehr den Sand zwischen den Zehen gespürt und den Wind und das Meer rauschen. Also irgendwann hat es sich wirklich so angefühlt, als wäre ich dort, obwohl ich diese massiven Schmerzen hatte und gar nicht ans Laufen denken konnte. Aber das war so dieses klassische Mentaltraining, mit dem ich gestartet habe. Ich springe jetzt kurz nach vorne. Es kam dann auch wirklich später dieser Moment, wo ich diesen Strand entlang gelaufen bin. Das war auch überwältigend. Also wenn man sich etwas 2 Jahre lang vorstellt und dass man da schmerzfrei läuft und wieder dort ist und dann passiert das. Also ich bin, glaube ich, nur so 500 Meter gelaufen und ab 500 Meter, die restlichen 4 Kilometer, habe ich nur mehr beim Laufen geheult vor lauter Freude. Und so habe ich gestartet mit Meditation, mit Visualisierung, mit Affirmationen. Aber ich habe dann mit der Zeit einfach bemerkt, dass ich tiefer gehen muss. Und das ist auch so die Kernsubstanz meiner heutigen Arbeit. Denn klar, ich hatte einen äußeren körperlichen Schmerz, aber in Wahrheit gab es auch im Inneren ganz, ganz viele Themen, die ungelöst waren. Ich will jetzt auch nicht sagen, jeder Schmerz und jede Krankheit ist darauf zurückzuführen, auf keinen Fall, aber das war ein Baustein, der das Ganze mitbelastet hat. Und da waren eben zum Beispiel das Thema, dass ich so einen ganz, ganz scharfen Glaubenssatz hatte, der gelautet hat, ich muss was tun, ich muss was leisten, nur dann bin ich was wert. Und er hat mich immer schon angetrieben. Und so hat mein Leben davor ja ausgesehen. Also die Geschichte davor geht so, dass ich eigentlich 60-Stunden-Job hatte, nebenbei abends Ausbildungen gemacht habe, Spanisch im Selbststudium, 5-mal die Woche Sport, Reisen, jede Menge Freunde. Ich hatte tausende Hobbys. Ich hatte eigentlich keine freie Minute. Ich wusste bis zu meiner Krankheit gar nicht, was Meditation überhaupt ist. Und das war halt schon dieses Symptom, etwas tun, etwas erreichen, um wertvoll zu sein. Das war das eine. Das andere war auch, ich habe mich sehr mit dem identifiziert. Hätte mich vor 15 Jahren jemand gefragt, ob du dich selbst liebst, hätte ich ja gesagt, weil ich hatte ja eine gute Karriere, ich war zufrieden mit meinem Aussehen, also klar mag ich mich selbst. Und in der Krankheit war es eben dann so, ich habe nichts mehr geleistet. Ich habe 10 oder 15 Kilo durch die Medikamente zugenommen, ich war aufgequollen, ich habe nicht mehr gut ausgesehen. Also all das, wo ich vorher gesagt habe, ja, deswegen liebe ich mich, war dann nicht mehr da. Und das war so das Erste, was mir bewusst wurde, du liebst dich eigentlich gar nicht selbst. Du liebst nur das, was du mit viel, viel Kraft im Außen dargestellt hast. Und dann habe ich gemerkt, ja, und deswegen musst du tiefer gehen und dir diese Themen anschauen, diese Themen rund um die Selbstliebe und warum ich mich eigentlich als Person, als reiner Mensch in meinem Sein gar nicht so wertvoll fühle oder so gar nicht gut genug fühle, woher das kommt, wie ich das auflösen kann. Und da ging es dann in die psychologische Tiefe. Ja, ich habe tatsächlich dann, als mir ein bisschen besser ging mit dem Schmerzen, das hat so 3-4 Monate gedauert, die Schmerzen waren noch gleich stark, aber ich habe etwas ganz Wesentliches gelernt. Ich habe gelernt, die Schmerzen auszublenden. Das habe ich tatsächlich mit klassischem Mentaltraining gelernt. Das heißt einfach mit Fokus auf andere Dinge, wie beim Meditieren, wo man alles hinter sich lässt. Und das war für mich mit Meditation am Anfang gar nicht möglich, Schmerzen auszublenden. Ich bin auch jetzt noch überhaupt kein Meditationshero. Ich sage auch, immer, es gibt viele Arten der Meditation. Also da geht es ja darum, deinen Fokus von dieser Welt und von all den üblichen Dingen ganz wegzubringen und dich auf etwas zu zentrieren und alles andere in dem Moment einfach sein zu lassen. Und ich finde, das kann man auch mit anderen Dingen wunderbar erreichen. Ich wusste damals nicht, womit, habe dann aber damals noch mit meinen starken Kopfschmerzen auf der Welle in Wien, also da gab es einfach mitten in der Stadt so eine Standwelle, wo man surfen konnte. Ich konnte nicht surfen, aber ich habe mir dann einfach so einen Slot für eine Stunde gebucht und ich hatte wirklich monströse Kopfschmerzen. Ich weiß noch, wie ich hingegangen bin, dachte ich mir, kein Mensch würde mit diesen Kopfschmerzen dorthin gehen. Und dann habe ich es aber gemacht und bin dann auf dieser Welle nicht viel gestanden. Ich war mehr unter Wasser als sonst so. Aber danach habe ich bemerkt, ich habe eine Stunde lang, zum ersten Mal, eine Stunde lang nicht an den Schmerz gedacht. Und das war so mein erster Hoffnungsauftrieb. Und das habe ich dann immer öfter geschafft, indem ich wirklich Dinge getan habe, wo ich total konzentriert mich reinfallen lassen konnte. Jetzt bin ich von dem Thema vorhin abgekommen. Aber ich war damals schon an diesem Punkt, wo ich die Schmerzen teilweise ausblenden konnte. Und dann habe ich so langsam begonnen, ein bisschen tiefer zu graben und mir diese Glaubenssätze anzusehen und mir anzusehen, was habe ich denn da auch schon von meiner Kindheit mitgeschleppt, das eigentlich mich mehr blockiert, als es mir hilft. Ja.
Ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache, beziehungsweise ein großes Dankeschön. Mein neues Buch, Das High-Energy-Prinzip, ist Spiegel-Bestseller geworden. Und das macht mich sehr, sehr demütig und dankbar. Denn es zeigt, wie viele Menschen sich wirklich danach sehnen, wieder voller Energie ihr Leben, ihr Auf und Ab zu gestalten. Ohne höher, schneller, weiter, Biohacking, Zirkus oder Selbst-App-Optimierungswahn, sondern durch ein tiefes Verständnis für unsere Biologie. Wenn du das Buch schon gelesen hast, wenn du es empfohlen hast, wenn du es vielleicht sogar verschenkt hast, dann von Herzen danke. Ich weiß, dass viele Menschen auch hier von den Podcast-Hörern genau das getan haben. Und wenn du es noch nicht hast, dann ist es vielleicht genau jetzt für dich interessant, denn ich habe in diesem Buch die 8 Strategien zusammengefasst, auf die es wirklich ankommt. Wissenschaftlich fundiert, aber vor allem realistisch für deinen Alltag in der Umsetzung, selbst wenn dieser sehr, sehr vollgepackt ist. Du findest das Buch überall, wo es Bücher gibt. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Vielleicht für dich oder für jemand anders, den du kennst, der schon viel zu lange auf Reserve läuft. Und jetzt zurück zur Podcast-Episode. Wir sind ja hier im Auf- und Ab-Podcast und so der rote Faden ist, dass Menschen, so wie du jetzt teilen, wie sie in Krisen waren, ob das Schicksalsschläge, gesundheitliche Probleme etc. sind, aber dass man sieht, das muss nicht das Ende sein, man muss nicht liegen bleiben, sondern man kann, wenn man bestimmte Weichen stellt, so wie du es auch gerade geschildert hast, danach sogar stärker zurückgeben kommen, als es je der Fall war. Was würdest du sagen, hast du in dieser Zeit als Fähigkeit, als Eigenschaft, vielleicht als Superpower entwickelt, was du nie geschafft hättest, wenn du nicht in diese gesundheitliche Krise geschlittert wärst?
Oh, ich denke ganz vieles, ganz vieles. Also ist jetzt zwar keine Eigenschaft, aber für mich irgendwie Identität, das Schreiben zum Beispiel. Also ich hätte nie wieder das Schreiben entdeckt und ich habe dir gerade vorhin erzählt, dass ich heute schon wieder 5 oder 6 Nachrichten zu meinem Buch bekommen habe, wo Leute mir aber nicht schreiben, oh, so eine tolle Geschichte, sondern oh, ich habe mich so wiedererkannt, das hat mir so geholfen. Und ja, das Schreiben ist schon ein Teil meiner Identität und das war damals, ich war in der Bankenbranche tätig, das war komplett verloren gegangen. Also diese Zeit zum Schreiben und mir damit auch selbst zu helfen, Schreiben ist für mich auch Therapie. Ich habe ja in meiner Krankheit angefangen zu schreiben, nicht für Ruhm, sondern um zu überleben. Also die Dinge aufzuschreiben und zu klären in meinen Gedanken und dann vielleicht auch noch ein bildhaftes Beispiel dazu zu finden, womit ich es vergleichen könnte, das aber dann die innere schwere Sache leichter macht. Das hilft mir einfach und es hilft mir heute noch. Also wenn ich merke, irgendwas dreht sich im Kreis, ich komme wo nicht weiter, setze ich mich mal hin und schreibe eine Weile. Also das ist schon eine Eigenschaft oder eine Identität von mir, die ich dadurch wiederentdeckt habe. Was ich auch gelernt habe, was ich davor nicht so hatte, bei uns in meiner Heimat, meine Heimat ist ursprünglich ja nicht Wien, sondern meine Heimat ist die Steiermark, hat ganz viel mit München gemeinsam. Also auch die Sprache ist dort sehr, sehr ähnlich. Und da würde man sagen, Wurstigkeit. Also ich habe Wurstigkeit gelernt und das bedeutet so viel wie echte Gelassenheit. Also früher haben mich einfach so kleine Dinge total aus der Fassung gebracht, aus der Ruhe gebracht, den Tag zerstört. Und jetzt würde ich sagen, ja, ich sitze so inmitten von Erdbeben und denke mir dann so oft, ja, so schlimm ist das jetzt auch nicht, ne? Also da kann ich jetzt nicht dran sterben. Und ich glaube, das verstehen ganz viele Menschen, die was Schlimmes erlebt haben, dass man dann oft bei Alltagsproblemen, ja, keine Ahnung, mir ist letzte Woche mein neues iPhone in die Toilette gefallen. da wäre ich früher durchgedreht und jetzt habe ich mir halt gedacht, ja, ist halt ein Telefon, ne? Also ich habe Gott sei Dank alles gesichert gehabt auf einem anderen Handy, aber das hätte mich früher irgendwie den ganzen Tag oder die ganze Woche gekostet an Ärger und an, ja, an Aufwühlen inneren. Und bei solchen Dingen merke ich einfach, auch bei größeren Dingen, dass ich da viel, viel gelassener bin und viel mehr Vertrauen habe, dass es wieder gut wird. Also ich habe auch später noch körperlich zu kämpfen gehabt. Ich habe während Corona extreme Magenprobleme bekommen. Und es war tatsächlich auch gar nicht lustig, weil es ging dann so weit, dass ich wirklich nur mal flüssig essen konnte und man hat wieder mal nichts gewunden. Und trotzdem war es nicht so schlimm wie damals. Also es war monatelang und es war hartnäckig, aber es war deshalb nicht so schlimm wie damals, weil etwas in mir gesagt hat, das wird wieder gut, vertrau einfach. Das wird wieder gut, das muss für irgendetwas gut sein. Ich habe auch schon wieder so ein paar Theorien, für was das alles gut gewesen sein könnte. Und so war es dann natürlich auch. Also das heißt, es war emotional nicht mehr so schlimm, weil ich durch diese schwere Krise ein unfassbares Urvertrauen geschöpft habe. Dieses, es wird nicht mehr wie vorher, aber es wird wieder gut. Anders, aber irgendwie wieder gut.
Ich würde gern ein bisschen später noch mit dir über die schrumpeligen Trauben sprechen aus deinem aktuellen Buch, über die Fehler, wie man die annehmen kann etc., über mehr Selbstannahme, wie du es gerade geschildert hast. Aber jetzt hast du gerade gesagt, du hast diese echte Gelassenheit entwickelt. Und ich beobachte oft bei Menschen, und es berichten sie mir hier auch, dass sie sehr zeitnah nach Schicksalsschlägen, nach Tiefen dieses noch fühlen, aber je länger es weg ist, desto mehr verblasst das auch wieder. Und du wirkst jetzt auf mich so, obwohl das schon jetzt auch länger her ist, dass du das konservieren konntest, dieses Gefühl quasi, diese Demut vor einer Krise und das auch immer wieder präsent haben. Wie ist dir das gelungen, dass das nicht irgendwann, weil der Mensch vergisst, ist ja auch gut, dass man nicht immer in seinen Krisen verharrt, aber wie konnte es dir gelingen, dieses positive Momentum aus der Krise auch wirklich dauerhaft in deinen Alltag mitzunehmen?
Ja, die Mentorin würde jetzt wahrscheinlich was anderes antworten als ich, weil ich glaube, die Wahrheit ist schon, ich habe immer wieder Erinnerungen bekommen. Also ich habe durch diese Magenschmerzen auch wieder die Erinnerung bekommen, wie es ist, eingeschränkt zu sein. Ja, und tatsächlich dieses, das Gute im Schlechten sehen, sehr, sehr tief verinnerlicht. Ansonsten, wie kann man das bewahren? Das kann ich schwer sagen. Vielleicht indem man sich das Gefühl immer wieder hervorholt. Also bei mir ist es oft so, dass ich manchmal, ja, gestern war so ein Moment, da gehen wir dann durch die Stadt und dann setzen wir uns hier in München in die Heiligen Geist Bar, heißt die, glaube ich, und da habe ich einen unfassbar guten Aperol bekommen. Also
gibt's kein Limoncello.
Kein Limoncello, nein.
Das ist ein Insider-Witz, den wir gleich noch auflösen werden, für die, die dein neues Buch noch nicht kennen.
Ja, wirklich, in München gibt es wirklich gute Aperol, das ist in Wien wirklich schwierig. Und dann sitze ich hier so da in der Sonne mit diesem Aperol-Spritz, den ich zum Beispiel während meiner magenschweren Jahre nicht trinken konnte und während der Kopfschmerzjahre auch nicht. Und dann genieße ich so diese Sonne und ja, da ist wirklich in dem Moment, du sitzt hier, du bist schmerzfrei, du kannst es einfach jetzt hier genießen. Du hast das tollste Leben, das ist ein Riesengeschenk. Ja, wenn da jetzt jemand Musik auftreten würde, dann würde ich losspringen und tanzen. So ein innerliches Gefühl ist das. Und ja, ich glaube, auf der einen Seite, ich habe oft genug eine Erinnerung bekommen, wie es ist, wenn man wieder beschränkt ist. Auf der anderen Seite hole ich mir das Gefühl ganz, ganz oft bewusst herbei, indem ich halt ja da bewusst bemerke, dass diese Situation nicht selbstverständlich ist, wie sehr sich mein früheres Ich danach gesehnt hätte, hier unbeschwert einfach zu sitzen und das Leben zu genießen und mir zu denken, so, jetzt trinke ich mein Aperol, was mache ich als nächstes Schönes? Das hole ich mir halt schon immer wieder her und ich sage das auch manchmal, also mit einer Freundin beim Café, das war in meinem ersten schmerzfreien Jahr, ach, da steht man auf, ich weiß nicht, wie es ist, einen Lattersex zu machen, aber ich bin Jahre und auch heute noch manchmal stehe ich auf und denke mir, ja, ich habe den Jackpot gemacht, ich stehe auf, habe keine Schmerzen, jetzt habe ich auch noch ein wunderschönes Leben, mein Traumberuf, einen wunderschönen Balkon, gehe auf die Sonne, gehe auf die Terrasse, die Sonne strahlt und da denke ich mir einfach, wie geil ist das und es fühlt sich auch wirklich so an, boah, ich habe gerade, ja, ich habe gerade den Jackpot geknackt und ich gebe mich auch diesen Gedanken hin dann. Was mache ich und wie schön und wie doll jetzt? Gehe ich in mein Büro, dann schreibe ich einen Blog, ah, ich setze mich auf den Balkon, dann kann ich hier schreiben, ah, ich gehe dann Kaffee trinken, oh wie schön, ich treffe später eine Freundin. Also das geht sich dann wirklich in meinem Kopf so durch und jede einzelne Kleinigkeit ist keine Selbstverständlichkeit. Also vielleicht ist einfach das ein bisschen das Geheimnis, dass man wieder ab und zu zurückgeht und schaut, was man sich damals so sehr gewünscht hat, was man heute in seinem Leben hat. Also ich glaube, das kann ja für alle gelten, muss man keine Krankheit im Leben haben. Mhm. Wir haben ja alle heute ganz viele Dinge, von denen wir früher mal geträumt haben.
Aber die Ansprüche steigen oft weiter, weiter, weiter und der Blick ist nur auf das, was immer noch nicht da ist, aber den Blick auch ein bisschen in den Rückspiegel zu setzen und zu sagen, wann hat man das, was man heute hat, wirklich sich sehr gewünscht, wie eine wunderschöne Perspektive. Und das, was du jetzt in den letzten Minuten berichtet hast, finde ich so inspirierend, weil es eben wieder zeigt und auch das entdecke ich hier immer wieder als Muster, dass es auch Arbeit ist. Du hast dich nicht einfach in deinen dunklen Raum gesetzt und gesagt, die Ärzte können mir nicht helfen, mir kann niemand helfen, sondern du hast selber angefangen und wenn es nur 2 Minuten am Anfang waren. Aus 2 Minuten wurden irgendwann 5 Minuten. Und das zeigt, wir haben viel mehr Dinge auch in der eigenen Kraft und in der eigenen Verantwortung, als viele sich häufig auch zugestehen. Ich möchte nochmal, und das ist hier Usus im Auf- und Ab-Podcast, bevor wir jetzt in dein neues Buch gehen und in die konkreten Glaubenssätze, die dahinter stehen etc., nochmal verstehen, wie kam es eigentlich zu diesem Punkt, dass du dich komplett überfordert hast? Weil viele, die hier zuhören, würden sich, glaube ich, eher in der Version vor deiner Krankheit wiederfinden, mhm, dass man 60 Stunden Arbeitstag hat, dass man sein Privatleben perfektionieren muss, auf das Aussehen achtet, was woran erstmal nichts zu sagen ist, aber du hast in dem Kontext eben genannt, ist so ein perfektes Gesamtbild kreieren sozusagen. Was ist, Melanie, würdest du sagen, denn das früheste Ereignis in deinem Leben, das die Menschen kennen sollten, um die Person zu verstehen, die du damals vor deiner Krankheit geworden bist?
Ja, ein konkretes Ereignis. Also ja, ich würde mal in die Kindheit springen. Ich glaube, auf ein Ereignis kann ich mich nicht ganz konzentrieren, mhm, aber es ist schon, wie bei den allermeisten Menschen, auch bei mir etwas, was in der Kindheit entstanden ist. Also ich habe ganz, ganz großartige Eltern, muss ich sagen. Aber die hatten auch kein leichtes Leben. Also die hatten es wirklich massiv schwer und dementsprechend waren sie auch Arbeitstiere, um irgendwie in diesem Leben bestehen zu können. Und ich erinnere mich noch sehr genau, ich war noch sehr, sehr klein, als meine Eltern eine Gastronomie aufgemacht hatten. Und die haben von dort an, ich würde sagen 20 Jahre, 24/7 gearbeitet und die restlichen 30 Jahre dann noch immer 12 Stunden am Tag. Ja, und ich war noch ein kleines Kind und ab dem Moment war ich ein Gasthauskind. Und das bedeutet Folgendes, stellt man sich mal so vor, wir hatten einen riesen, riesen Gastgarten, da war Sonntag, Samstag, Sonntag, wo ich ja keine Schule hatte und so, die wirklich alles voll und so ein 5-jähriges Kind passt da nicht hin, ne? Also das steht nur im Weg und so habe ich mich sehr, sehr lange gefühlt. Also ich bin wörtlich oder wirklich jetzt auch bildsprachlich im Weg gestanden, solange ich nicht mitarbeiten konnte. Ja? Also hatte keine Zeit, die hatten alle Stress, ich war da, mir war langweilig, ich stand im Weg, ich wollte etwas, das hat natürlich in dem Moment nicht reingepasst. Also dieses ein bisschen so übersehen werden und nicht wichtig sein, das kam da ganz, ganz stark raus. Meine Eltern, vor allem meine Mama, hat sich natürlich trotzdem ganz viel Mühe gegeben. Aber der war das dann auch irgendwann alles zu viel, ja. Also wir haben halt wirklich alles selbst gemacht und meine Mama ist, das hat man damals nicht diagnostiziert, wahrscheinlich in einen Burnout und eine Depression geschlittert. Das ist auch ganz, ganz viele Menschen wahrscheinlich kennen und das heißt, da war dann auch nicht mehr die Mama, die mich so sehen konnte, weil sie eben selbst sehr krank war und sehr schwach war. Und ich, meine Schwester auch, sehr empathisch, vielleicht auch hochsensibel. Wir haben das natürlich sehr stark gespürt. Das heißt, wir haben dann versucht, ja, nicht schwach zu sein, unbedingt stark zu sein, weil wir dürfen sie ja nicht noch mehr belasten. Und das war schon das Nächste, was ich dann wieder mitbekommen habe. Ja, keine Umstände machen, niemanden belasten, immer stark sein. Also das war ja fast ein bisschen ein Rollentausch, dass man halt immer stark sein muss und nichts brauchen darf. Und ja, das hat dann schon sehr lange mein Leben geprägt, ohne dass ich es bemerkt habe. Auf der einen Seite, in dem Moment, wo ich mitarbeiten konnte, wurde ich ja gesehen und gebraucht dort. Also das heißt, Arbeit steckt in unserer ganzen Familie, also nicht nur in der engeren Familie. Arbeit ist einfach sowas, was man ständig macht. Ich war bis zu meiner Krankheit in meinem Leben natürlich keinen Tag arbeitslos. Ich glaube, niemand in meiner ganzen Familie. Und das war so ein innerer Antreiber. Und dann aber auch noch dieses, dass ich damals untergegangen bin, dass mich niemand gesehen hat, dass ich unwichtig war. Und dann habe ich begonnen, Karriere zu machen. Und das hat auch natürlich dieses Gefühl ein bisschen kompensiert. Ja, endlich werde ich gesehen. Ich beweise es alles. Ich zeige es allen. Und ja, also das sind so sehr, sehr tief innere Dinge, die man vielleicht von mir wissen muss, um mich ein bisschen besser zu kennen und zu verstehen. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, habe ich sehr, sehr stark liebende Eltern, also die das ja im Nachhinein, sehe ich das ja ganz klar, alles nur gemacht haben, damit ich und meine Schwester ein schönes Leben habe. Und die aber immer auch trotzdem sehr liebevoll waren, ihr Bestes geben, eine tiefe Herzlichkeit haben und auch eine Menschenliebe. Also Menschenliebe im Sinne von, die mögen einfach Menschen, die schließen einfach, ich spreche jetzt für beide, obwohl sie sehr unterschiedlich sind, das sehr unterschiedlich tun, einfach Menschen sehr in ihr Herz, die sie ein bisschen kennen. Also zum Beispiel, ich glaube, mein Papa, der würde für Menschen, die er mag, alles tun. Und ich würde sagen, das habe ich auch so mitbekommen von meinen Eltern. Also, dass das Wichtigste am Ende die Menschen sind und dass man ganz, ganz stark lieben darf und auch nicht diese Angst, die vielleicht auch viele kennen, diese Angst vor Liebe, dass man dann wieder abgewiesen wird wie damals. Kenne ich natürlich auch bis zu einem gewissen Grad, aber prinzipiell trage ich darunter diese Schicht in mir, dass ich es liebe, Menschen kennenzulernen und die in mein Herz zu schließen. Mhm.
Sehr, sehr spannend. Vor allem, du sagst, wenn ich falsch liege, aber ich würde vermuten, dass viele Menschen die damalige Melanie wahrscheinlich als sehr, sehr erfolgreich im Außen gesehen haben, wahrscheinlich auch sehr glücklich, weil du hast ja damals wahrscheinlich auch das gehabt, was viele Menschen vielleicht nicht erreicht haben. Und das ist ja das Fatale, was wir oft beobachten, dass diese Treiber, die man in der Kindheit entwickelt, die Überlebensstrategien damals darstellen, einen zu Dingen bringen, die im Externen ja auch viel Anerkennung bringen, die im Lebenslauf honoriert werden. Aber der interne Preis, den man dafür zahlen möchte, oder manche zumindest, ich habe da auch die ein oder andere Erfahrung, die sehen die Leute ja gar nicht. Deshalb, man muss, glaube ich, oder man darf, glaube ich, immer vorsichtig sein, wen man beneidet im Leben, weil man immer nur die äußeren Errungenschaften sieht, aber nie den mentalen, den körperlichen Preis, den Menschen auch dafür zahlen.
Ja, voll.
Und so wie du gesagt hast, für dich war es ein Wendepunkt, dass dein Körper dir dann gesagt hat, so möchte ich nicht den Rest des Lebens leben. Ich möchte in dein aktuelles Buch, ganz neu ist es ja nicht mehr, aber es hält sich seit Wochen in den Spiegel-Bestsellerlisten und das völlig zu Recht. Das heißt Wiedersehen mit mir selbst zwischen Pasta und Limoncello. Es ist eine Fortsetzung von einem Buch, wo es um Aperol Spritz und Spaghetti, glaube ich, ging, oder? Oder Pizza.
Aperol und Pizza,
genau. So, und das war der Gag, wie gerade. Es gibt eine Szene im Buch, wo deine Protagonistin, Lena, ein Aperol bestellt und ihr aber ein Limoncello serviert wird, sie sich darüber sehr aufregt, weil sie ein Kontrollfreak ist, weil sie möchte, dass alles nach ihren Vorstellungen läuft, und sie lernt aber dann, dass es auch Vorteile hat, wenn Dinge ein bisschen anders laufen. Du hast in einem deiner Podcasts das Buch beschrieben, dass es ein Buch ist für Menschen, die oft zu viel geben und Sonne lieben. Mhm. So, und diese zwei Kriterien, glaube ich, treffen auf sehr, sehr viele Menschen heutzutage zu. Das erklärt auch, warum dein Buch so Erfolg ist. Ich habe selber gelesen und aufgesaugt, meine Frau ebenso. Ich glaube, dass dieses Buch zwei Dinge oder mindestens zwei Dinge. Erstens ist es kein Sachbuch im Sinn eines Ratgebers, wie man Glaubenssätze erkennt oder so, sondern es passiert in einer wunderschönen Geschichte als Roman erzählt. Das macht es zum einen sehr, sehr besonders. Und ich glaube, du skizzierst eine Sehnsucht, einen Zielzustand, den so, so viele Menschen sich erhoffen und wo sie auch wissen, dass sie ihre Themen haben, an denen sie gern arbeiten würden etc., aber nicht so richtig den Startpunkt kriegen. Sie wissen nicht, wo sie anfangen sollen. Sie wissen, dass sie vielleicht ein oder andere bremsenden Glaubenssatz haben, aber man kommt ja doch irgendwie durch. Und das würde ich jetzt in den nächsten Minuten mal mit dir gerne besprechen. Wenn man sagt, nach dem Zustand, den du in diesem Buch skizzierst, da sehne ich mich. Wie kann man anfangen? Wie kann man es schaffen, in diese Transformation entsprechend einzusteigen? Du sprichst hier über Lena, und meine erste Frage ist, wie viel Melanie steckt in dieser Lena?
Ja, also mal so viel: in Lena steckt ein bisschen mehr Melanie als in Eva von Buchteil 1. Vielleicht darf ich da kurz hinhoppen.
Gerne.
Eva kenne ich tatsächlich auch sehr gut. Also Eva ist die Protagonistin von Buchteil 1 und die hat diese klassische Eigenschaft, die ich auch kenne, aber die ist schon ein bisschen länger her bei mir, dass man es so gern allen anderen recht macht, dass man sich so schwer tut, Grenzen zu setzen, weil man ja niemanden vor den Kopf stoßen will, weil man auch immer ein bisschen Angst vor Ablehnung hat. Und bei der Lena, beim zweiten Buch, sind übrigens auch zwei unabhängige Geschichten, also kann man starten, wie man möchte, ja. Ist es so, dass die so dieses Problem hat mit, dass sie immer gibt und gibt und gibt und aber selbst sehr schwer was annehmen kann. Sie merkt zwar, dass sie irgendwie zu viel gibt, aber ja, kann es auch nicht direkt ändern, dann ist ja auch ein bisschen eine Perfektionistin. Und das Interessante ist aber, das sind jetzt sozusagen sowohl bei Eva als auch bei Lena, das sind beides Strategien, um etwas zu kompensieren. Und das, was wir hier kompensieren, ist fast immer dasselbe. Also egal, ob es jetzt Harmoniesucht, Perfektionismus, Helfersyndrom, Leistungsdrang oder eine andere Überlebensstrategie ist, dahinter steckt fast immer dieses: ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht wichtig genug. Also das ist fast immer diese Urwunde, die fast alle haben, aber für die wir andere Strategien finden, damit sie nicht mehr so wehtut. Also Eva macht zum Beispiel es immer allen recht, weil dann wird sie ja gemocht, dann ist sie ja everybody's darling. Sagt nie nein, weil sie will ja gemocht werden. Und wenn sie jetzt immer das macht, dann ist sie auch hoffentlich gut genug für die anderen. Und Lena, die leistet halt, die macht und tut, und die will es auch ihrem Papa beweisen, dass sie gut genug ist, und die will auch immer nur geben, 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 damit sie das Gefühl hat, ja, wenn ich denen was gebe, dann bin ich ja für die gut genug, kann aber wahnsinnig schwer was annehmen, weil im Umkehrschluss für sie bedeutet, dann ist sie ja nicht mehr nützlich genug. Also dahinter steckt fast immer, ich würde sagen, wirklich in 90% der Fällen dieser Kernschmerz, dass ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht wichtig genug oder nicht liebenswert genug. Und ich glaube, das Erste, was wir tun müssen, ist uns mal zu trauen, da genauer hinzusehen, ob wir uns da wiedererkennen, ja, ob wir das wirklich auch schon bereit sind, innerlich zuzugeben, dass da vielleicht noch was ist, das sagt, ich bin nicht gut genug. Und der nächste Schritt ist vielleicht kleiner, als die meisten vermuten. Der nächste Schritt ist, das Buch zu lesen. Nee, der nächste Schritt ist nämlich einfach auch, sich das mal anzusehen, dass man eben damit nicht alleine ist und dass man auch nicht jetzt in 27 Retreats gehen muss und 5 Ausbildungen machen muss, um da einen Schritt weiter zu können, gehen können, sondern einfach mal mit einem gewissen Bewusstsein da reingehen, aha, ich habe das, und sich hier und da einfach mal selbst zu hinterfragen. Also zum Beispiel, wenn du jetzt wieder ja gesagt hast, als die Nachbarin dir was gebeten hat, wirst du jetzt auch nicht schaffen, sofort nein zu sagen, aber dir mal bewusst zu werden, oh, das könnte sein, dass ich das jetzt gesagt habe, weil dieses alte, ich bin nicht gut genug, jetzt wollte ich mit der keinen Clinch, damit sie mich noch mag. Also da mal einfach sich so ein bisschen beobachten und sich einzugestehen, ohne sich zu verurteilen. Mhm. Und dann vielleicht auch nur gedanklich ab und zu sagen, ich hätte auch Nein, es wäre auch okay gewesen, wenn ich Nein gesagt hätte. Also gar nicht so gleich alles so machen und tun, weil da brauchen wir ein bisschen Zeit, weil wir haben diese Überlebensstrategien meist schon 20, 30 Jahre und wir denken ja auch, das ist Teil unseres Charakters. Also wir denken ja auch, dieses allen recht machen oder ich muss immer etwas tun und etwas leisten, perfekt sein, ist Teil unseres Charakters. Und ich glaube, der erste Schritt ist, sich einzugestehen, dass das wahrscheinlich nicht dein Charakter ist, sondern eine Überlebensstrategie. Und dann gibt es natürlich ganz viele verschiedene kleine Übungen, die auch im Buch unter anderem vorkommen. Aber ich nenne jetzt mal eine vielleicht, die man sich mitnehmen kann, nämlich die Ich-bin-gut-genug-Übung, und zwar das Beweise-Suchen. Unser Inneres ist ja wie in so einem Gerichtssaal ein bisschen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel aus meinem Hotel rausgehe und ich sage Tschüss zum Rezeptionisten und er sagt dann nicht Tschüss und ich habe noch immer dieses Ich bin nicht gut genug Gefühl, dann wird sofort getriggert, der hat mich nicht gesehen, wieso war der jetzt so unfreundlich zu mir, bin ich dem unsympathisch? Also jetzt ein bisschen übertrieben, ja. Und so gehe ich dann durch den Tag. Ich sehe überall die Beweise, der hat mich nicht gesehen, ja, weil ich nicht gut genug bin. So geht die Spirale weiter. Ich mache einen Fehler in der Arbeit, mich weist da jemand drauf hin, ja, war ja klar, weil ich nicht gut genug bin. Das heißt, unser Gehirn ist darauf spezialisiert, Beweise dafür zu finden, dass dieser Glaubenssatz in uns stimmt.
Um das Selbstbild zu bestätigen.
Ganz genau, ganz genau. Das kann unser Gehirn extrem gut. Was unser Gehirn nicht so gut kann, aber was wir können, wenn wir es ihm bewusst sagen, ist, Gegenbeweise zu sammeln. Nämlich einfach mal, ich sag mal, vielleicht einmal pro Woche dich hinzusetzen und dir aufzuschreiben, welche Gegenbeweise habe ich bekommen? Welche Beweise dafür, dass ich genug bin? Vielleicht dein Mann, der heute Abend lächelnd nach Hause kommt und dich umarmt. Naja, für den bist du gut genug, sonst wäre er nicht hier. Oder das Kind, das sich nur von dir trösten lässt. Oder die beste Freundin, die dich anruft und dich um Rat fragt. Oder irgendwas, was du heute schon gut gemacht hast. Die Pizza, die einfach super lecker geworden ist.
Mhm. Ich habe da ganz viele Fragen, wie man das im Alltag wirklich auch fühlt. Da kommen wir gleich zu. Ich möchte kurz so grob das Setting von diesem Buch. Also wir haben Lena, die stellvertretende Chefredakteurin, die dein altes Leben so ein bisschen gelebt hat, wenn ich das mal so die Parallele setzen darf. Und sie lernt aber wie in jeder guten Geschichte auch ihren Lehrmeister kennen, Stefano, den Automechaniker, weil ihr Bus kaputt geht in der Geschichte. Und von dem sie sich in verschiedenen Situationen hart getriggert fühlt. Zum einen, dass er nicht sofort aufspringt, um ihren Bus zu reparieren, sondern erstmal eine Pause macht. Auch das, glaube ich, war jetzt viel unterwegs die letzten Tage und Wochen. Da habe ich viele solche Konstellationen gesehen, wo Menschen sich persönlich angegriffen fühlen, wenn der Taxifahrer nicht so spurt, sage ich mal, wie sie es gerne hätten oder was auch immer. Und da sind ganz schöne Aha-Momente im Buch verteilt, dass die Emotionen, die man selber kennt, auf etwas hindeutet, was man so gar nicht gesehen hätte. Und das finde ich auch insgesamt an deiner Arbeit so schön, dass du gängige Emotionen, Alltagserlebnisse, die man zwar einfach hinnimmt, aber wenn man einfach so lebt, denkt, es sei normal, auf bestimmte kleine Wunden in der Seele zurückführt. Und wenn man sie erkennt und dann probiert, ein bisschen zu heilen, dass man dann sehr, sehr einfach ein viel besseres Leben entsprechend führen kann. Du hast jetzt ganz oft schon diese Verknüpfung, die in deinem Leben, und ich glaube, ohne jetzt meine Hörer danach befragt zu haben, aber einfach viele Menschen, die heute erfolgreich sind, gehen diese Extrameile über, ignorieren ihre Grenzen, weil sie irgendeine Art von Treiber in die Richtung haben, wenn ich leiste, ist das Leben besser. Man kann auch sagen, wenn ich leiste, werde ich geliebt, aber zumindest merkt man, dass Privilegien in emotionaler Form, in monetärer Form, in sozialer Form vorhanden sind, wenn man einfach sehr, sehr viel leistet. Und ein Zitat aus deinem Buch ist, auch hier, egal wie viel ich arbeite, die Liste meiner To-Dos scheint nie kürzer zu werden. Das ist ein Phänomen, was wir kennen, dass wir immer weiter strampeln und egal wie viel Gas wir geben. Und warum, Melanie, glaubst du, dass Menschen ihren Selbstwert, ihren Respekt vor sich, ihre Liebe vor sich an so einfach an die abgehakten To-Dos setzen. Und ich selber nehme mich da nicht von aus. Wenn ich mal so einen Tag hatte, wo ich richtig produktiv war, die Dinge erledigt habe, dann fühlt es sich ein bisschen besser an, als wenn man einfach nur einen Bruchteil dessen geschafft hat. Woher kommt das?
Es ist also tatsächlich dieses, ich bin nicht gut genug, dieses Thema steckt dahinter. Das heißt, ich habe irgendetwas in der Kindheit erlebt, wo ich zu wenig Aufmerksamkeit und Zuneigung bekommen habe. Also vielleicht war ich ein Sandwichkind und dann war die Aufmerksamkeit der Eltern gestreut. Oder vielleicht hatte ich einen ganz, ganz blöden Lehrer und habe nicht die besten Noten gehabt und habe deswegen nie das Lob bekommen. Oder ja, vielleicht hatte ich einen Vater, der selber unter Leistungsdrang gelitten hat. Also der selber dachte, ich bin nur was wert, wenn ich irgendwie Karriere mache. Und dann auch so agiert hat, nämlich nur aufmerksam war, gelobt hat, was gesagt hat, wenn du im Volleyball einen Sieg verzeichnet hast oder eine gute Note nach Hause gebracht hast. Also daher prägt uns das schon im ersten Schritt. Also da ist schon mal das da, dass wir da, unser kindliches Gehirn, da schon lernen, wenn ich irgendwas mache, das erfolgreich ist, dass die Leute sehen, schau, dann werde ich gelobt, aha, das fühlt sich gut an, da will ich mehr davon, weil dieses nicht gesehen werden, das fühlt sich so an, als wäre ich nicht wichtig, es mag mich keiner. Also das macht das kindliche Gehirn und das nehmen wir mit. Also unser Gehirn wird ja wirklich zum Großteil in diesen ersten 7 Lebensjahren oder 9 Lebensjahren schon sehr stark geprägt. Und dann geht es natürlich weiter, dann gehen wir in die Schule. Da kommt wieder dieses selbe System. Ne? Also nur wenn ich was besonders gut mache, lächelt die Lehrerin und liest meinen Aufsatz vor. Und zu Hause bekomme ich auch nur diese Strahlen, wenn ich eine besonders gute Note bringe. Und dann geht es weiter, vielleicht im Studium oder im Job. Da wird uns ja auch suggeriert, je schneller du die Karriereleiter hochkletterst, je mehr du verdienst, desto besser bist du. Das heißt, gerade dieses Leistungssyndrom, dass man etwas tun muss, das wird durch unsere Gesellschaft nochmal verstärkt. Und das ist dann so ein Belohnungseffekt, wenn dann jemand sieht, wir haben es gemacht, geschafft, dann fühlen wir uns besser. Und unser Gehirn ist so stark darauf geschult, dass selbst wenn ich jetzt diese 10 To-Dos abgearbeitet habe und es sieht keiner, dieses Dopamin ausgeschüttet wird, das eben sonst ausgeschüttet wird, wenn Leute applaudieren. Und deswegen fühlt sich das dann am Abend einfach besser an, wenn wir produktiv waren. Also das heißt, manchmal sieht man dieses Leistungsthema gar nicht so klar, aber ich würde immer sagen, das erste Anzeichen ist, wenn du so einen Tag hattest, wo du nicht produktiv warst und dich am Abend dann so ein bisschen gaga fühlst, oder vielleicht auch, wo du was falsch gemacht hast. Vielleicht warst du schon nicht produktiv und hast dann am Abend auch noch die Schokotafel, die ganze aufgegessen, ja. Und wenn man sich da schlecht fühlt, dann ist es schon so ein erstes Anzeichen, dass man da mal ein bisschen genauer hinschauen darf. Und du hast die Situation mit Lena und dem Mechaniker Stefano angesprochen. Und der Stefano hat ja was gelernt in seinem Leben, auch durch harte Umwege, nämlich sich das wieder zu erlauben, diese Langsamkeit, dieses nicht sich ständig beweisen müssen. Und die Lena hat es ja zu dem Zeitpunkt noch nicht gelernt und wie du richtig gesagt hast, deswegen triggert sie das so. Und da muss ich auch immer sagen, weil manche dann denken, ach, jetzt hat sie ein Buch geschrieben, jetzt weiß sie alles. Ach, das kenne ich heute noch. Also es ist nicht so, dass wir diese Wunden einmal heilen und dann wird man nie wieder getriggert. Ich muss auch selber bei dieser Szene mit Stefano lächeln, weil ich sage immer, wenn ich mit meinem Mann mit dem Auto wohin fahre und wir steigen dann zu Hause auf, dann bin ich schon oben und habe meine Schuhe ausgezogen und er macht gerade die Autotür auf. Und wenn das umgekehrt ist und wir zum Auto gehen und es dauert so lange, dann stehe ich da auch nebenbei. Und denke mir, wie kann man sich so langsam bewegen? Wie kann man das? Und da muss ich mich auch immer wieder dran erinnern. Ja, der erlaubt sich das halt. Der erlaubt sich das einfach. Hallo, es ist Wochenende, erlaubt es ihr auch. Also diese Trigger, wenn uns etwas sehr, sehr ärgert, ist es jetzt egal, ob es Langsamkeit oder auch andere Dinge sind. Der Partner ist immer ein guter Spiegel. Die zeigen sich ganz oft und da können wir uns mal öfter fragen, ob es nicht genau das ist, was wir uns viel zu selten erlauben, was uns da gerade nervt.
Jetzt höre ich viele Menschen, die sagen, ja, ich würde gerne ein bisschen entspannter sein, diese unbedingte Gelassenheit, die du gesagt hast, aber viele haben im zweiten Schritt auch sofort so ein bisschen Angst oder Respekt, dass sie ihren Drive dadurch verlieren, dass sie ihr Erfolgsgeheimnis verlieren. Das, was sie dahin gebracht hat, ist ja eben dieses nie richtig zufrieden sein. Es ist das, an was zu denken, was andere nicht machen. Es ist einfach perfekt sein zu wollen. Was sagst du den Menschen? Müssen sie dann ihren Erfolg im Leben opfern, wenn sie etwas gelassener werden? Oder gibt es eine Koexistenz aus beiden Konzepten?
Ja, auf jeden Fall gibt es eine Koexistenz. Ich finde es auch cool, dass du das ansprichst, weil nicht jeder negative Glaubenssatz ist nur negativ. Also da gibt es ja diese sogenannten 5 inneren Antreiber. Der eine heißt mach schnell, der andere heißt streng dich an, der nächste heißt sei perfekt, mach's allen recht. Und tatsächlich müssen wir diese Antreiber nur dann bearbeiten, wenn sie zu stark ausgeprägt sind. Das heißt, ein Teil von denen ist ja gut. Ja, also stell dir vor, wenn jetzt da gar kein ich will das erreichen, streng dich an wäre, dann würden wir hier nicht sitzen, dann hättest du diesen Podcast nie gegründet. Ich hätte auch nie ein Buch geschrieben. Also ein Teil davon ist schon auch okay. Aber es geht darum, wo geht's denn jetzt darüber hinaus? Ne? Also wo tut es dir denn nicht gut? Also man sollte auf keinen Fall diesen ganzen Glaubenssatz eliminieren, sondern nur die Schattenseite daran. Ja, also weil wenn ich mich dann am Abend mies fühle, nur weil ich einen Tag ein bisschen krank war und nichts getan habe, dann hat es ja auch keinen Vorteil. Also dieser Tag hätte mich nicht erfolgreicher gemacht. Ich hätte vielleicht einen relativ unauthentischen Podcast gemacht, weil ich eh keine Lust drauf hatte. Also ich glaube, man muss oder darf spüren lernen, was ist denn mein innerer Drang, diese intrinsische Motivation, da habe ich Lust drauf, da habe ich Bock drauf. Und dann fühlen sich auch 10 Stunden Arbeit ganz oft nicht wie 10 Stunden an. Also ich arbeite auch heute noch oft 10 Stunden oder gern mal auch am Wochenende, aber das fühlt sich halt auch nicht so an. Also ich glaube, da dürfen wir unserem Gefühl vertrauen, wenn es einfach Bock macht, wenn es einfach Spaß macht, wenn du einfach dich danach wohler fühlst als vorher im Sinne von nicht nur, weil du geleistet hast, sondern weil es dir was gegeben hat, dann ist es ja eine gute Sache. Aber wenn du jetzt merkst, du kämpfst dich durch den Alltag und du musst noch dieses und jenes tun, also schau, du arbeitest 10 Stunden oder 8 Stunden das Leben, ich glaube von vielen Frauen, die dann auch noch Mütter sind, 8 Stunden arbeiten, in den Kindergarten hetzen, in den Supermarkt kochen, aufräumen, das dann noch und das nächste noch, dann sind da ganz, ganz viele Dinge, die dir mehr Energie nehmen als geben. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel, dass ich ab und zu mal überprüfen muss in meinem Leben, was gibt mir Energie und was nimmt mir Energie. Und die Dinge, die mir Energie nehmen, da darf ich mich mal fragen, ob ich die, kommt jetzt auch aus dem Buch, von der Ich-muss-Liste vielleicht auf die Was-soll's-Liste verschieben darf. Ja? Also muss ich wirklich 3-mal in der Woche staubsaugen? Also ich muss das nicht. Ich verkrafte ein paar Staubkörner. Ich habe einfach Hausbatschen an, dann geht das schon. Also dass man sich da einfach mal fragt, was von den Dingen, die mir mehr Energie nehmen als geben. Alle können wir nicht wegmachen, ist klar. Also Buchhaltung zum Beispiel muss ich trotzdem machen. Aber ob es dann nicht auch Dinge gibt, die von auf die Was-soll's-Liste dürfen. Und zwar richtig tief mal drüber nachdenken, weil oft denken wir schon so lange, ich muss oder das soll so sein, dass wir gar nicht auf die Idee kommen. Also ich mache mal ein praktisches Beispiel. Eine Freundin, die dachte immer, sie muss jeden Abend was Warmes kochen, damit ihr Kind was Gesundes zu essen hat. Aber das Kind, das kriegt ein Mittagessen Warmes im Kindergarten. Und jetzt ist sie so abgehetzt und die hat keinen einzigen Gedanken daran verschwendet, dass man ja am Abend einfach ein Radieschenbrot essen könnte zum Beispiel. Ja. Und dass man sich sowas mal erlaubt, kann da vielleicht etwas auf die Was-soll's-Liste, wo kann ich denn mein Leben gesund auflockern?
Ich glaube, genau diese Feinjustierung ist das, wo die Menschen auch hinwollen. Denn niemand möchte sofort sein Leben um 180 Grad drehen und zum Zen-Meister werden und alles umdrehen. Aber diese Feinjustierung, das, was du jetzt schon mit den 2 Listen besprochen hast, ist ja so ein bisschen dieses Kontinuum aus Perfektionismus auf der einen Seite und dem Gut-Genug-Konzept. Und als ich das hier auch lesen durfte, da ist mir das Herz aufgegangen, weil das ist eine meiner großen Stellschrauben im Leben, wie ich glücklicher, zufriedener, mehr Energie haben kann, indem ich eben genau aufdecke, wo ist Perfektionismus am Start und wo darf ich auf gut genug umschalten sozusagen.
Ja, das finde ich voll gut. Also diesen Punkt mit gut genug finde ich super, gerade wenn man dazu neigt, dass man perfektionistisch ist.
Ja, und du bist ja ausgebildete, diplomierte Mentaltrainerin und wenn Menschen, die eher so diesen Perfektionismusdrang haben, gut genug hören, dann gehen ja alle Alarmglocken los. Dann kommen Begrifflichkeiten wie Bequemlichkeit, wie Durchschnitt. So, dann auf globaler Ebene. Ich habe mal einen LinkedIn-Post dazu gemacht und dann kam, ja, dann geht Deutschland vor die Hunde, wenn wir alle nur noch gut genug wären und nicht mehr perfekt. So, was würdest du Menschen, die sich in diesem Perfektionismus aufreiben, als Pitch geben oder als Vorteil, warum gut genug im Leben absolut ausreichend ist und eben nicht Durchschnitt, Mittelmäßigkeit und Unbequemlichkeit in der Konsequenz wird?
Ich würde, glaube ich, tatsächlich gleich mal mich selbst als Beispiel aufgreifen, weil ich bin ein totaler Anti-Perfektionist mittlerweile. Also es ist wirklich überall so. Am schlimmsten ist im Haushalt. Früher war das ganz anders, aber durch dieses Nicht-Perfekt-Sein, also man muss sich das vorstellen, ich habe irgendwann mit diesem Blog angefangen und tatsächlich dieser erste Blogbeitrag hat 7 Stunden gedauert, bis der dann perfekt war und rausging. Also ich habe damals nebenbei gearbeitet, ich hätte niemals jede Woche 7 Stunden nur für diesen Blog opfern können. Also musste ich anfangen, weniger perfekt zu sein, weil durch das weniger perfekt sein konnte ich mehr rausgeben. Und das, was ich rausgegeben habe, das war aber für die Leute zu 99,5%, obwohl ich nur 2 Stunden investiert habe, genauso wertvoll wie das mit den 7 Stunden, weil diese 6 Beistrichfehler da, die interessieren doch keinen. Es ging doch um den Inhalt von Anfang an. Und so ist es ganz oft. Wir perfektionieren Dinge, die eigentlich schon von der Welt da draußen gebraucht werden. Weißt du, da wartet vielleicht schon jemand auf etwas von dir, das gebraucht wird. Also gib's doch unperfekt raus, weil sonst kannst du viel weniger geben. Und meistens ist ja quasi, wenn wir es erstmalig fertig haben, sind eh schon 90% perfekt. Ja? Und dann brauchen wir noch für die restlichen 10% 7-mal so lange. Das heißt, es ist total kontraproduktiv, perfekt zu sein. Deswegen werdet ihr überall bei mir in den Posts Fehler finden, vor allem in Instagram-Posts, weil die kontrolliert keiner. Da findet man dann auch sogar ganz krasse Fehler, ja, also Wörter, die dann plötzlich was anderes bedeuten. Aber darum geht's nicht. Also die paar Menschen, die das sehen, die können das als Learning nehmen, sich davon nicht mehr so oft getriggert zu fühlen und die anderen sehen es gar nicht. Also
Sie lesen deine Beiträge nicht mehr, wenn dein Qualitätsniveau ihnen zu niedrig ist. Ist ja auch immer, man zieht ja dadurch die Menschen an, die mit einem selber resonieren.
Genau, genau. Und es ist halt auch einfach das Leben entspannter, wenn du sagst, das ist gut genug. Und ich kann auch noch sagen, bei meinem ersten Roman, da hatte ich ja auch so ein bisschen Bedenken, ob das jetzt gut genug ist, weil ich hatte ja noch nie einen Roman geschrieben. Und dann habe ich dann abgegeben und dann hat die Lektorin gesagt, ja, das ist eigentlich ganz gut, für das du noch nie einen Roman geschrieben hast. Aber jetzt machen wir noch eine Lektoratsschleife. Und dann haben wir noch eine Lektoratsschleife gemacht und dann war ich fertig damit und dachte mir, ja, das ist eigentlich jetzt richtig gut geworden. Und dann hat jemand aus dem Verlag gefragt, ja, wollen wir noch eine Schleife machen, damit das so richtig geil wird? Und meine Antwort war, nee, gut ist gut genug. Und ja, also ich glaube, bei den anderen Büchern war ich perfektionistischer und trotzdem war dann der erste Roman das erfolgreichste Buch. Also vielleicht sucht da draußen kaum jemand mehr nach Perfektion. Weil wenn wir jetzt von Menschen denken, wollen wir eigentlich nicht unbedingt den perfekten Menschen als besten Freund haben. Also vielleicht braucht die Welt das gar nicht mehr und vielleicht hilft dieser Gedanke bei sich selbst.
Ich glaube, 2 andere Dinge, die mir zumindest helfen, vielleicht auch manchen, die zuhören. Das eine ist, draußen weiß ja niemand, was das eigene 100% ist. Also Menschen wissen ja nicht das Delta sozusagen. Es braucht nur unendlich viel Zeit, diese letzten 10-20% eben rauszukitzeln. Und ich finde, dieser Begriff gut genug, der wird falsch interpretiert. Denn gut genug heißt ja nicht gut genug.
Ja.
Es heißt gut genug.
Ja.
Gut genug war dein Buch mit einer Schleife, um wahnsinnig erfolgreiches Buch zu werden. Also dafür war es offensichtlich gut genug. Also gut genug ist immer eine Frage, was ist genug? Und wenn genug ein hoher Anspruch an sich selbst ist, dann reicht auch gut genug, um Exzellenz zu produzieren. Gut genug heißt nicht Mittelmaß. Gut genug heißt nicht schlecht. Und das verwechseln Menschen, glaube ich, immer. Gut genug ist gut genug und nicht gut genug. Und das Zweite, und das wird in deinem Buch auch schön mit Lena gespiegelt, ich glaube, ein weiterer Grund, man legitimiert es immer mit dem Erfolg im Außen, aber worauf man sich ja einlässt, wenn man vermeintlich nicht Perfektes abgibt, ist Kritik. ist der Hinweis auf Fehler. Und Lena bringt es, deine Protagonistin, in einem Statement auf den Punkt, den, glaube ich, viele Menschen fühlen, vielleicht nicht so artikulieren können. Der heißt, jeder Fehler, den ich begehe, ist in meinen Augen ein knallharter Beweis dafür, dass ich eben nicht gut genug bin. So, und da haben wir wieder die Verknüpfung zu dieser Urwunde, die du vorhin skizziert hast. Und ich glaube, das ist der Grund, warum sich so viele Menschen an diesem Perfektionismus festklammern, um möglichst lange nicht bewertet zu werden, um das Risiko auf ein Minimum zu reduzieren, vielleicht in diesen emotionale Situationen zu gelangen. Was würdest du sagen, Melanie, können wir tun, um diese emotionale Verknüpfung zwischen diesem Fehler im Tun, dem Machen, dem Buchschreiben etc. und den Fehler im Sein, worum es ja am Ende geht, um diese Verknüpfung aufzuheben?
Ja, ich komme nochmal im ersten Schritt kurz auf diese Übung, die ich vorhin angesprochen habe, zurück, weil das ist jetzt genau das. Ne? Ich habe einen Fehler gemacht, das ist ein Beweis dafür, dass ich nicht gut genug bin. Und das machen wir ständig. Ne? Also wir machen so einen inneren Aktenvermerk, schon wieder ein Beweis, ist nicht gut genug. Muss also stimmen. Und auf der anderen Seite machen wir aber nicht, hey, Gegenbeweis, da kommt etwas, was bezeugt, dass ich gut genug bin. Also ich glaube, das ist mal im ersten Schritt ganz wichtig. Was du jetzt aber gemeint hast, ist...
Darf ich hier kurz ergänzen, bevor ich es vergesse, für diese Vermerke, wenn man etwas gesammelt hat, einen Gegenbeweis, dann kommt ja noch erschwerend hinzu, dass man das oft dem Glück zuschiebt oder dem Zufall oder dass es andere verursacht haben oder so. Also bei den Beweisen, dass man nicht gut genug ist, ist es immer die 100% eigene Verantwortung, und bei den anderen Dingen werden alle kreativen Argumente gefunden, warum es vielleicht doch nicht das eigene Zutun war.
Ja, total. Also wenn man merkt, also am Anfang wird man immer merken, dass man sich nicht gleich glaubt, dass man diesen Beweisen nicht gleich glaubt. Aber wenn man das eine Zeit lang macht, wenn man die eine Zeit lang sammelt, dann wird man auch bemerken, dass die Beweise erschlagend viel sind.
Viel Glück kann man gar nicht haben, oder?
Ja, und dann zieht auch das Gehirn und die Gedanken mit der Zeit nach. Was dazwischen auch ein bisschen helfen kann, ist, sich einfach mal zu fragen, ja, ich merke, dass ich das im Inneren denke, ich bin nicht gut genug, mache zu viele Fehler, was auch immer. Und sich dann mal zu fragen, würden all deine Freunde, jeder aus deiner Familie, jeder Mensch, den du kennst, würden die alle sagen, wenn du sagst, ich bin nicht gut genug, würden die dann alle ja oder würde jemand nein sagen? Würden dann alle ja sagen oder würde jemand nein sagen? Und das ist auch... Das macht etwas mit unserem Gehirn, das uns ja so darauf geschult hat, weil die Antwort lautet natürlich nein. Also meine beste Freundin würde niemals sagen, dass ich nicht gut genug bin. Die würde sagen, du bist die allerbeste Freundin, die ich mir vorstellen kann. Und dein Kind würde das nie sagen und wahrscheinlich dein Partner auch nicht. Und das kann so ein bisschen was in unserem Hirn aufknacken. Gleichzeitig geht es auch ein bisschen ins Emotionale, weil du auch gesagt hast, ins Fühlen, ins Sein kommen. Ja? Also wir suchen da harte Fakten, warum wir nicht gut genug sind im Außen. Und wenn wir jetzt ein bisschen auf Menschen richten, auf Menschen, die uns eben nicht lieben, weil wir was leisten, ich komme niemals wieder eine Freundin oder ein guter Freund, und uns da mal fragen, was würde denn die sagen, oder frag sie einfach mal. Ne? Ich habe da so einen Satz, den ich immer wieder von mir glaube, und er lautet, ich bin nicht gut genug, was sagst denn du dazu? Und die werden dann ganz bestimmt sagen, ja, spinnst du? Wie kommst du auf das? Natürlich. Und für mich bist du mehr als gut genug. Und das macht auch etwas Emotionales mit uns. Vor allem bei Menschen, wo es jetzt nicht darum geht, für den arbeite ich oder für den mache ich und tue ich nur. Ist ja bei Freunden meistens nicht so. Also das heißt, für die bist du gut genug, und zwar menschlich. Also ist hoffentlich kein Freund, der nur immer was will. Also ein richtig guter Freund. Und der mag dich als Mensch. Der mag dich nicht, weil du über die Karriereleiter hochgeklettert bist. Der mag dich auch nicht weniger, weil du weniger verdienst wie er. Also das ist ja völlig losgelöst davon.
Finde ich eine wahnsinnig schöne Übung, und kann ich jeden, der zuhört, einfach nur mal jetzt aufrufen und nicht einfach nur gehört haben, ja, sondern sich wirklich jetzt mal überlegen, mit welcher Person im Leben könnte ich so ein Gespräch führen. Weil es ist ja ein wahnsinnig verbindendes und deepes Gespräch, wenn jemand auf mich zukommt und sich so öffnen würde. Es erfordert sehr viel Mut, aber zu sehen, dass so ein Gespräch möglich ist, verbindet ja auf eine ganz andere Art und Weise nochmal. Also es ist wirklich sehr, sehr schön. Du schreibst in deinem Buch am Ende des Kapitels immer mal wieder so schöne Affirmationen, die nicht so sehr mit Mentalarbeit zu tun haben, sind Sätze, die man sich immer wieder hervorrufen darf, um den Fokus auch etwas in eine gewünschte Richtung zu lenken. Und einer, wo es darum geht, was wir gerade besprochen haben, heißt, ich darf Fehler machen und bleibe trotzdem wertvoll. Der klingt aufs Erste sehr, sehr einfach, aber wenn man den mal sacken lässt, ich glaube, da steckt so viel drin. Wenn man den sacken lässt, wird man mutiger, man wird weniger perfektionistischer. Da steckt so viel drin, wenn man diese emotionale Verknüpfung zwischen dem eigenen Wert und dem Tun, den Ergebnissen, und das setzt dem Ganzen ja noch eine weitere Komplexität drauf, wenn man es nicht nur am eigenen Handeln festmacht, sondern an den Ergebnissen, die ja oft gar nicht steuerbar sind. Es hätte sein können, dass dein Buch nicht Wochen, Monate lang Spiegelbestseller wird. Einfach wenn im Externen ein bisschen Pech dazugekommen wäre. Mhm. Es hätte deine Arbeit ja nicht schlechter gemacht. Aber das sind weitere Fälle, in die viele Menschen tappen, dass sie ihre eigene Leistung und damit den Wert nur an den externen Beweisen und den Social-Media-Kommentaren, der Reichweite von Posts etc. festmachen. Und es ist natürlich einfach, wir sind in einer Leistungs- und Ergebnisgesellschaft, aber da auch besser zu werden, ist etwas mehr auf das eigene Tun zu fokussieren, ist, glaube ich, auch was, wo man sehr viel inneren Frieden finden kann. Wie gelingt dir das? Du bist sehr erfolgreich, du hattest einen Top-Bestseller. Jetzt kann man sagen, ein zweites Buch zu schreiben ist natürlich sehr mutig. Was ist, wenn das abfällt? Sagen die Leute da nicht, war eine Eintagsfliege, ein One-Hit-Wonder etc.? Hattest du solche Gedanken oder wie bist du innerlich mit diesem Druck nachzulegen umgegangen?
Ja, ich habe mich auf den Balkon gesetzt und dann habe ich halt Aperol-Spritzer getrunken. Die haben mich sehr entspannt. Also tatsächlich hatte ich nicht diese Angst, dass es jetzt nicht mehr so erfolgreich wird. Ich habe eigentlich dem Verlag gesagt, das wird bestimmt nicht so erfolgreich, weil dann denken alle, das ist Teil 2 und Teil 2 ist immer weniger erfolgreich. Und hatte glücklicherweise Unrecht. Aber an das habe ich tatsächlich nicht gedacht. Und ich habe auch nicht an das gedacht, und ich komme gleich zu deinem Buch, ich habe auch nicht an etwas gedacht, was eigentlich beim letzten Buch passiert ist. Bei diesem Buch übrigens wieder. Es war dann endlich mal so weit, dass mein Buch ins Fernsehen kam. Und da war es bei Herrn Jack in ARD. Und da wurde es härtest kritisiert. Also ich habe das erst nach 3 Monaten mitbekommen. Das war ja ewig lang auf der Spiegelliste. Und einmal im Monat kritisiert dann die Sachbuchliste, die Top 10. Und ich habe es dann erst beim letzten Mal mitbekommen. Wir hatten schon total viele Leute geschrieben und dann schrieb mir irgendwann eine Dame, ja, sie zeigt jetzt den ARD an und das ist so eine Frechheit. Und ich dachte mir, was hat denn das jetzt mit mir zu tun? Und schickt mir dann so einen Link mit und dann schaue ich mir das an und dann kommt da mein Buch im Fernsehen. Ich bin noch für eine Sekunde total stolz, mein Buch ist im Fernsehen. Und dann sagt der Typ, das Buch ist niederträchtig, dumm, klischeehaft und zum Mäusemelken blöd. Und dann wirft er es in die Donne. Das macht er übrigens nicht nur mit meinem Buch. Und ich habe mich damals schon geärgert, weil ich mir gedacht habe, ich glaube, du bist nicht die Zielgruppe. Also der Herr ist doch wesentlich älter. Und ich glaube, du hast gar nicht die Themen dahinter verstanden. Und natürlich ist es eine süße Geschichte, damit diese nicht immer so leichten Themen auch ein bisschen mehr Leichtigkeit bekommen. Aber ich habe mich schon geärgert, habe dann auch ein Gegenvideo gemacht und dann habe ich es wieder vergessen. Ich habe es einfach vergessen. Das heißt, ich habe diese äußere Stimme nicht in mich reingelassen. Ich habe nicht zugelassen, dass die äußere Stimme sich mit meiner inneren Stimme irgendwie vermischt. Ja? Also es ist sehr wohl zulasse es, wenn mir jemand schreibt, ich habe mich so wiedergefunden und dies und das. Das lasse ich rein. Und es ist auch so ein bisschen bewusst am Anfang gewesen, was lasse ich denn rein, was lasse ich nicht rein, was will ich annehmen und was will ich nicht annehmen. Und ich glaube, wenn wir das ein bisschen bewusster steuern, was wir annehmen möchten im Außen, wird auch diese innere Stimme ein bisschen wohlwollender, weil wenn wir ständig im Außen das annehmen, was andere Leute Schlechtes über uns sagen, dann ist klar, dass diese innere Stimme genauso über uns selbst im Inneren redet. Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen bewusster hinschauen. Wenn uns der Postbote irgendeine Kritik bringt in Form eines Paketes, dann schau mal hin, ob du damit was anfangen kannst. Das soll jetzt nicht heißen, wir dürfen keine Kritik annehmen, aber schau mal einfach genau hin, wenn da jetzt einfach nur in diesem Paket, ich sag's, wie es ist, Kacke drinnen ist, ja, dann musst du das nicht annehmen, dann gib es ihm wieder mit. Also wenn du merkst, dich kritisiert jemand, weil er vielleicht selbst ein Problem damit hat oder es kritisiert dich jemand mit zum Mäusemelken blöd oder wie hat er gesagt beim neuen Buch, Gehirnvernachlässigung der Leser. Ich meine, das ist ja fast schon Beschimpfung, ne? Also, und so eine Kritik, die musst du gar nicht annehmen, weil da darf man sich bewusst machen, das hat nichts mit dir zu tun. Wenn jemand so in einer solchen Sprache schon spricht, dann hat ihn wahrscheinlich was getriggert. Wenn mir jemand eine sachliche Kritik gibt, aber hier hättest du vielleicht schon noch das und das oder der Ort sieht ja gar nicht so aus, da gibt es keinen Campingplatz. Ich habe überall Campingplätze dazu erfunden. Dann ist es eine sachliche Kritik, die kann ich ruhig schon auch aufnehmen. Und vielleicht recherchiere ich dann beim nächsten Buch genauer. Genau, aber ich denke, es geht ein bisschen darum, egal ob jetzt Kritik oder, ja, du hast es auf Erfolg angesprochen, aber auch wenn das Buch jetzt nicht so erfolgreich gewesen wäre, hätte ich mich auch fragen können. Jetzt ist es nur auf Platz 12. Ist es eine Aussage für mich, mit der ich was anfangen kann? Will ich das reinlassen? Oder liegt es einfach daran, dass ich gerade eine harte Konkurrenz habe, das eigentlich nichts mit mir zu tun hat? Also dieser Filter, hat es was mit mir zu tun? Kann ich was damit anfangen? Ob negativ oder positiv, ist egal. Will ich es überhaupt annehmen? Ich glaube, das kann helfen mir.
Und das, was du gerade beschreibst, ist natürlich ein Zielzustand, der viel Arbeit wieder braucht. Da sind wir wieder. Es ist ja nicht so einfach, die Dinge nicht an sich ranzulassen. Aber man kann es eben durch gezieltes Mentaltraining auch erreichen. Ich möchte nochmal zu diesem, wie ich finde, genialen Wortspiel zwischen Teil 1 und 2, Aperol, Limoncello und der Szene im Buch kommen. Wir haben es gerade gesagt, deine Protagonistin bestellt ein Aperol, er ist aus und die Trattoria-Besitzerin gibt dir selbstverständlich ein Limoncello, als sei ist adäquat oder fast das Gleiche und sagt ihr, dass sie im Leben selber häufig erlebt hat, dass man nicht immer das bekommt, was man sich wünscht, aber dass einem teilweise Dinge serviert werden, die man im Nachhinein als viel besser erachtet. Und auch das ist natürlich eine Metapher für viele Dinge im Leben. Die Welt heute ist ja unsicherer denn je. Die Menschen haben mehr Ängste denn je, politische, wirtschaftliche Verwerfungen etc. Und wir hören es überall, wir müssen besser darin werden, mit Unsicherheit umzugehen. Denn das wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nicht besser werden. Was kannst du aus eigener Erfahrung, aber auch in der Zusammenarbeit mit Menschen sagen, wie wir ein bisschen mehr Frieden mit dieser Unsicherheit schließen können und sie nicht nur noch als Bedrohung sehen, sondern vielleicht sogar als etwas, was wir spannend, interessant, herausfordernd finden?
In Wahrheit geht es dabei ganz viel um Selbstwirksamkeit. Also eigentlich sind das Situationen, die wir nicht beeinflussen können. Deswegen klingt jetzt Selbstwirksamkeit eigenartig dazu. Aber ich komme jetzt zu mir. Ich denke, dass mich eben meine Krise gelehrt hat, gut damit umzugehen mit solchen Dingen, weil ich durch die Krise gelernt habe, bombastische Außeneinwirkung, die ich nicht verändern konnte, bei der ich nichts machen konnte, mit der ich klarkommen musste. Und dann habe ich gelernt, okay, ich habe die inneren Werkzeuge und die Eigenschaften, um damit klarzukommen. Und das nennt sich dann auch Selbstwirksamkeit, was ich da gelernt habe. Ich habe die Fähigkeiten, um mit dieser Situation klarzukommen. Ich habe die Fähigkeit, um mit jeder Situation klarzukommen. Das heißt, wenn wir da ein bisschen inneres Vertrauen in uns selbst aufbauen, dann werden wir uns mit diesen äußeren Unsicherheiten viel leichter tun. Also einfach dieser Glaube darin, dass du damit umgehen kannst und dann vielleicht auch noch ein positiver Gedanke, vielleicht sogar so gut, dass diese Veränderung, ob positiv oder negativ, danach etwas noch Schöneres hervorbringt. Also ich habe da so einen Spruch, den finde ich eigentlich sehr schön, obwohl ich jetzt nicht so der Sprücheklopfer bin, aber ich glaube, der geht so: Was für mich bestimmt ist, findet mich. Also wenn ich mir irgendwie so Sorgen mache drüber, dass ich etwas will und dann kommt eine große Außeneinwirkung, die schwieriger macht, dann finde ich diesen Satz total beruhigend. Was für mich bestimmt ist, findet mich.
Zwei Fragen dazu. Das eine ist ja, ich glaube, viele Menschen haben sich irgendwo in ihrem Handy mal einen Spruch auf Instagram abgescreenshottet oder sowas und sagen, so möchte ich handeln, wenn ich dann mal in eine Krise schlitter oder so. Aber wenn es dann mal soweit ist, wenn die Amygdala einen gefangen nimmt und wenn man ängstlich ist, wenn man Sorgen hat, dann handelt man nach alten Fahrplänen. Wie gelingt es dir, Melanie, wenn du jetzt in eine emotional getriggert wirst, in eine Krisensituation kommst, sei es dieses Video von dem Herrn vorhin oder auch andere Dinge, dass du dich auf das besinnst, was du gelernt hast, dass du eben nach deinem Notfallprotokoll handelst und dich nicht irgendwie emotional wegtragen lässt, obwohl deine Ratio eigentlich wüsste, wie es besser geht? Weil ich glaube, daran scheitern viele, dass sie schon ein paar Tipps und Tricks kennen, es aber dann nicht umsetzen, wenn es soweit ist. Und wie können wir das im Alltag wirklich auch etablieren?
Ich glaube, das Erste, weil du jetzt diese Situation ansprichst, die hat mich wütend gemacht. Ne? Und da müsste man jetzt sagen, ja, dann müsste es ja so weit sein, dass die dich nicht mehr triggert und nicht mehr wütend macht. Und das finde ich ein bisschen guruhaft, ja. Also wenn man dann glaubt, man hat gar keine Ängste oder gar keine Trigger mehr. Ich würde sogar sagen, im ersten Schritt, lass die alten Emotionen zu. Die sind ja eh schon da, ja. Also ich habe meine Wut auch zugelassen. Und gerade Wut und gerade Frauen sollten diese Wut öfter zulassen, weil Wut ist immer Energie, die wir dann umsetzen. Ne? Also ich habe dann mit der Energie ein Gegenvideo gemacht zum Beispiel, ja. Und ich habe auch was aufgeschrieben. Ich habe auch eine Mail an die ARD geschrieben. Da habe ich natürlich nicht die erste Version abgeschickt. Das ist zum Beispiel für mich auch so, wenn ich Wut verspüre, dann schreibe ich mal ein E-Mail, die man nicht rausschicken kann. Die möchte keiner lesen, ja. Sie ist richtig, die ist dann einfach richtig krass. Und auch richtig mit Schimpfworten und so. Also alles, was in meinem Kopf abgeht, haue ich dann in diese Mail rein. Und mein Gehirn denkt, ja, dann, dass ich das gemacht habe, dass ich diese Mail auch abgeschickt habe. Ich bin dann natürlich auch ein bisschen wieder entladen. Dann nehme ich das Ganze, kopiere das in ChatGPT rein und sage, mach mal, formuliere das mal ein bisschen professioneller und höflicher und schicke dann die E-Mail ab. Aber das ist tatsächlich ein Tool von mir. Entweder eine E-Mail oder einfach mal, wenn mich jemand ärgert oder triggert, auch einfach mal so in die Handynotizen reinzuschreiben, was ich denen jetzt am liebsten alles an den Kopf werfen würde und warum das gemein ist und warum das fies ist. Sieht ja keiner. Also ich würde sagen, zulassen die Emotionen auch. Wenn da jetzt Ängste sind, einfach auch mal zu sagen, ah, okay, du bist auch da, liebe Angst. Dann kommst du heute mit zum Einkaufen. Also jetzt würde ich die nicht gleich wegschieben, sondern die zulassen, damit auch diese Energie, Gefühle sind ja auch Energien, damit die auch freigesetzt werden kann und damit ich die nicht jetzt in mir behalte. Und ich glaube, der zweite Schritt ist dann, etwas Reflektiertes zu tun. Also wenn ich jetzt diese Angst bemerkt habe und ich erinnere mich vielleicht an dieses Sprüchlein, dann könnte ich mir das Sprüchlein vielleicht einfach jeden Abend mal aufschreiben vor dem Schlafengehen oder einfach eine Affirmation, die mir hilft oder halt auch einfach eine Reflexionsübung im Sinne von, weil wir von Selbstwirksamkeit gesprochen haben, wie oft im Leben hatte ich schon Angst, in welchen konkreten Situationen hatte ich Angst, wie habe ich sie überstanden, ah okay, ich habe sie gut überstanden. Mhm. Also das wäre dann zweiter Schritt.
Finde ich aber richtig schöne Empfehlung, die Emotion erstmal rauszulassen, auf welche Art auch immer. Mir hilft zum Beispiel manchmal, es mag jetzt affig klingen, aber ins Schlafzimmer zu gehen und mit meiner Faust auf die Matratze 2-3 Mal zu hauen. Ich empfinde dann einfach etwas Körperliches, was ich entladen muss. Und ich habe gelernt, es sollte was Weiches sein, dass es mich nicht verletzt. Aber es hilft mir einfach, diese Wutenergie in dem Fall rauszulassen. Du schreibst jetzt eine E-Mail, das finde ich fantastisch. Man muss nur gucken, dass man oben nicht schon den Absender rein, nicht, dass ein Fehlklick ist, dann doch abschickt, aber ohne Absender oben drin finde ich wunderbar, es rauszuschreiben und dann nochmal zu korrigieren. Das ist ein exzellenter Schritt, denn sonst staut sich's auf und dann kriegt es vielleicht jemand anders ab. Man staut es im Arbeitsalltag auf und abends bei der Familie lässt man dann Emotionen raus, die eigentlich gar nicht dahin gehört. Das ist ja oft die Gefahr, dass man es an anderen Menschen dann auslässt, weil man es falsch kanalisiert.
Ja, total.
Und einen zweiten Satz, den hast du, glaube ich, gerade nur so beiläufig gesagt, den fand ich sehr, sehr stark. Du hast gesagt, ich habe diese Krise überwunden und dann, ich kann jede Krise überwinden. Also diese Generalisierung von, ich habe etwas geschafft und dadurch das Selbstvertrauen entwickeln, es auch in die Zukunft zu transferieren. Und das ist auch nicht selbstverständlich. Beobachte, dass du so ein paar Dinge für dich schon für selbstverständlich nimmst, die im Alltag und viele Menschen nicht so haben. Denn viele Menschen würden auch hier sagen, ja, ich habe das halt geschafft. Aber wie glaubst du, kann man diese Beweise so verpacken, so framen, dass sie auch dienen dazu, das Selbstvertrauen für andere Situationen, für andere Krisen in der Zukunft, dass man sie sich sozusagen startklar macht? Weil ich beobachte Menschen, die wirklich Herausragendes leisten, aber ihr Selbstvertrauen steigt dadurch nicht. Weil sie immer Gründe finden, warum das halt für den Spezialfall gegolten hat, dadurch aber nicht ein generelles Vertrauen entwickeln.
Ja. Also ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass man sich jetzt nicht eine Sache herbeiholt. Das habe ich geschafft. Ja, das habe ich ja nur geschafft, weil ich da jemanden gekannt habe oder so. Ich finde, es ist ganz wichtig, dass man da viel breiter denkt, also dass man sich da mindestens, ich könnte jetzt sagen 100, aber sagen wir mal 20 Dinge aufschreibt, die du in deinem Leben schon geschafft hast. Und da muss man auch manchmal wirklich tief tauchen. Und das finde ich dann ganz spannend, zum Beispiel auch mal die Eltern zu fragen. Ich suche gerade Dinge, die ich in meinem Leben schon geschafft habe. Könnt ihr mir was aus der Kindheit erzählen, wovor ich vorher Angst hatte, was ich dann geschafft habe? Also auch Freunde, weil dir selbst fallen wahrscheinlich keine 100 Dinge, vielleicht nicht mal 20 Dinge ein. Also dass das auch wirklich viel ist, dass dein Gehirn checkt, nee, das ist kein Zufall. Weißt du, bei zweimal kannst du leichter sagen, das ist ein Zufall. Das ist auch wieder tatsächlich so eine innere Überzeugungsarbeit. Mhm. Und warum Menschen das trotzdem glauben, ist auch oft, weil das habe ich schon geschafft, das schaue ich nicht mehr an, das ist hinter mir. Das heißt, es wieder in den Fokus zu rücken und nicht nur die einmalige Sache, sondern vielmals. Das hilft bei der Wiederholung, auch bei denjenigen, würde ich sagen, die sagen, ja, das habe ich ja nur deshalb und deshalb geschafft. Und auch die Gespräche mit anderen. Weißt du, wenn du andere beginnst mit einzubeziehen, ach Sonja, ich mache da gerade so eine Übung, da muss ich aufschreiben, was ich in meinem Leben alles schon geschafft hatte, wo ich vorher irgendwie Angst hatte, dass ich nicht schaffe. Du kennst mich jetzt schon 20 Jahre, kannst du mir ein bisschen helfen, mir sind erst 3 Dinge eingefallen. Weil wenn das von einer anderen Person kommt, oh, weißt du da noch, wie wir zusammen Fahrprüfung gemacht haben oder Berufsschule, da wolltest du gar nicht zur Prüfung kommen und so weiter, dann fallen dir auch wieder mehr Dinge ein und dieses Spiegeln der anderen Person, das macht es für dich auch realer, dass das auch wirklich stimmt, was du hier gerade recherchierst.
Voll. Und ich wiederhole das, was ich vor ein paar Minuten schon gesagt habe. Ich mag daran auch so gern, dass es ja auch die Beziehung zu diesem Menschen nochmal vertieft und auf vielleicht wird dann eine Rückfrage kommen und die Person sagt, oh, ich kann über solche tiefgründigen Themen sprechen und stellt die gleiche Frage. Vielleicht braucht es ja auch die Person Argumente. Also da kommt man auf einmal auf Ebenen, die man sonst vielleicht gar nicht erreichen würde. Ja, finde ich richtig schön. Gibt es noch irgendeine Stelle in deinem Buch, und sie ist vollgepackt mit wichtigen Elementen, wo du sagst, das sollten Menschen in so einem Podcast wie diesem über das Auf und Ab des Lebens auf jeden Fall erkennen, oder einen Aspekt, den ich jetzt noch nicht direkt angesprochen habe, von den Charakteren, von der Geschichte?
Boah, da muss ich jetzt mal kurz nachdenken. Ach, da gibt es so vieles. Also ich habe jetzt spontan, das ist jetzt hier nicht die Botschaft, aber ich habe so spontan eine kleine Botschaft, die irgendwie in eine ganz andere Richtung ist. Mhm. Die ich aber komischerweise gestern wieder denken musste. Da gibt es so eine Situation, wo sie am Campingplatz in einem Restaurant sich einen Kaffee holt und dann sind da so ein paar Plastiktische am Campingrestaurant eben. Und da sitzt dann eine ältere Dame, die ist ganz fein angezogen und hat ihr Haar hochgesteckt, irgendwie so 75 plus, und hat ganz schicke Schuhe an und hat einfach über diesen Plastiktisch dann auch noch ein Tischtuch getan und sie sitzt da und genießt da ihr Essen. Und irgendwie kommt sie mit der kurz ins Gespräch und fragt dann die Dame, was haben Sie denn heute zu feiern? Sie essen ja sogar Hummer hier und dann das schöne Kleid und sieht ja aus, als würden Sie zum Ball gehen und so. Und die ältere Dame sagt dann, naja, ich feiere das Leben. Und die Lena denkt sich dann trotzdem, ja, aber dann zieht man sich doch nicht so unpassend an, nur weil man das Leben feiert. Und dann erklärt eben die ältere Dame so eine Geschichte, dass sie zu ihrer Hochzeit vor über 50 Jahren Kristallgläser geschenkt bekommen hat, ganz teure italienische Marke mit ihrem Mann gemeinsam. Ihr Mann ist mittlerweile schon vor einigen Jahren zerstorben. Und dass sie die immer für einen ganz besonderen Anlass aufbehalten haben und dann haben sie die aber nie benutzt. Also er verstarb dann, bevor sie diese Gläser benutzt haben. Und ich glaube, in uns Menschen liegt das auch ganz oft, dass wir versuchen, uns die guten Dinge, seien das jetzt vielleicht die Reise, die wir machen wollen, aber vielleicht auch das hübsche Kleid, das uns eigentlich so gut gefällt, aber nicht so in den Alltag passt, dass wir die dann irgendwie im Schrank und zu Hause lassen, anstatt das Leben einfach mal heute zu feiern. Einfach sich mal zu denken, ich feiere heute das Leben und deswegen mache ich heute was Besonderes und nicht immer aufschieben.
Finde ich eine wunderschöne Geschichte, und auch das höre ich immer wieder von Menschen, dass in dem Moment, wo man die Endlichkeit des Lebens zulässt, aber nicht als deprimierendes Fakt, dass es irgendwann zu Ende ist, sondern wirklich daraus die Priorität ableitet, dass jeder Tag wichtig ist, dass man die Dinge eben nicht aufschiebt, im schlimmsten Fall, wenn der Partner verstirbt oder wie auch immer, sondern dass jeder Tag per se erstmal wertvoll genug ist, um ihn zu feiern, weil wir alle wissen nicht, ob wir den morgigen, den übermorgigen Tag erleben. Das heißt nicht, dass man das Leben so leben müsste, als wäre es der letzte, aber man darf das Leben so leben, als wäre es das einzige. Denn das ist so, und ich beobachte nach wie vor viele Menschen, die so ein bisschen so leben, als wäre es ein unendliches Gut, und man irgendwann mal anfangen kann, die richtigen Prioritäten zu setzen, etc. Und manche Dinge, dann ist es eben zu spät. Es gibt noch einen schönen eine Übung, einen schönen Perspektivwechsel, den du auch, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob im Buch oder an anderen Stellen deiner Arbeit erwähnst, und das ist es, sich zu fragen, was das siebenjährige Ich, wenn man es jetzt heute treffen würde, im heutigen Leben denn vermissen würde. Denn als siebenjähriges Kind hat man Träume, Visionen und auch noch ein bisschen später. Wenn du jetzt die Melanie, die eingeschult wird mit 7 Jahren, heute treffen würdest und du wirkst auf mich jetzt als ein sehr zufriedener, sehr in sich ruhender Mensch, aber gibt es noch etwas, was die siebenjährige Melanie heute an deinem Leben vermissen würde?
Oh ja, die hätte schon ein paar Ideen, also nicht an meinem Leben, so wie es ist, aber die hätte schon noch ein paar Ideen. Man hatte als Kind so auch Träume, die man vielleicht jetzt gar nicht mehr so als wichtig empfindet, aber ich habe schon noch so eine Liste, wie zum Beispiel Australien bereisen. Ich habe mir irgendwann als Kind gedacht, ich möchte nach Australien, das ist da mitten im Meer, da gibt es überall rundherum Meer.
Also jetzt wirst du meiner Frau, die dich eh schon sehr sympathisch findet, noch sympathischer, denn das ist auch ganz oben auf unserer Liste.
Wirklich?
Ja, weil meine Frau hat als Au-pair in Australien Zeit verbracht, da aber eben noch mit anderen Restriktionen finanzieller Natur etc. Und seitdem wünscht sie sich wieder nach Australien zu gehen und das steht weit oben auf unserer Liste, ja. Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen.
Nein, alles gut, ist sehr cool, ja. Ja, das wäre eine von den Dingen. Also grundsätzlich war es tatsächlich so, dass ich sehr, sehr früh angefangen habe zu lesen und ich weiß nicht mehr wann, aber sehr, sehr jung. Ich war, glaube ich, 8 oder 9 Jahre, wo ich dann schon beschlossen habe, ich werde Autorin. Ich dachte immer, ich schreibe ganz große, kitschige Liebesromane. Es ist jetzt nicht ganz geworden, wobei ich habe meinem inneren Kind zuliebe, habe ich auch ein bisschen Liebe in den Roman einfließen lassen. Also da habe ich schon einige Punkte erfüllt und auch so dieses Gefühl, an das ich mich erinnern kann, wie ich als Erwachsene leben möchte, das hat sich immer sehr frei angefühlt. Und jetzt fühlt sich mein Leben auch sehr, sehr frei an. Was auf jeden Fall noch ausständig ist, ist zu heiraten. Das ist auch so ein Wunsch von meinem kleinen Ich immer gewesen. Ich habe das für mich dann irgendwann später mal nicht mehr so priorisiert. Und das darf ja auch sein. Aber da ist trotzdem noch so dieses Bild. Also ich bin verpartnert mittlerweile. Ich kann gar nicht mehr heiraten. Ich habe so eine eingetragene Partnerschaft. Also wir müssten uns wieder trennen und dann heiraten. Aber ja, also das innere Kind, das hat schon noch so diese Idee von Barfuß und Hochzeit am Meer. Hatten wir tatsächlich auch mal vor zu Corona-Zeiten. Und dann ist für mich irgendwie in den Hintergrund getreten. Dachte ich mir, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Aber das ist vielleicht noch etwas, was ich angehen könnte.
Okay, schön. Es ist schön, wenn man noch, egal wo man steht, noch Visionen und Träume hat. Melanie, ich habe noch so viele Fragen und möchte so viel aus deinem Buch zitieren, aber ich kann es wirklich jedem ans Herz legen, sich dieses Buch zu holen, wie viele, viele tausend andere Menschen. Ich möchte noch die letzte Frage stellen, die ich jedem Gast hier im Podcast stelle. Und wenn du jetzt mal von deinem Buch, von der Diskussion heute etwas abstrahierst und auf das Auf und Ab deines persönlichen Lebens zurückblickst, was ist daraus für dich die allerwichtigste Erkenntnis?
Das klingt jetzt wahrscheinlich ziemlich banal, aber ich habe die tiefe Überzeugung. Also mein bisheriges Leben ist wie ein Aktienchart. Nach oben, nach unten, nach oben, nach unten. Aber im guten Langen geht es dann noch immer weiter nach oben. Und deswegen würde ich sagen, nach jedem Tief kommt ein Hoch. Und tatsächlich, wenn es mir jetzt mal ein paar Tage schlechter geht, warum auch immer, ist da dieses Urvertrauen. Ah ja, das ist jetzt da, weil danach kommt wieder was Tolles, was Schönes, worauf ich mich freuen kann.
Und ich kann das A bestätigen, weiß aber auch, dass natürlich viele Menschen, die gerade in so einer Krise, vielleicht auch einer längeren sind, das vielleicht etwas als provokant sehen oder sich getriggert fühlen, wie so häufig, wenn andere einem den Spiegel draufsetzen. Das passiert nicht automatisch, aber so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, glaube ich, weißt du um deine Selbstwirksamkeit und dass die Dinge nicht vom Himmel fallen und sich dies anzueignen als Mindset, dass man immer aus eigener Kraft auch Dinge wieder bewegen kann. Das ist, glaube ich, das, was einem auch hilft auf diesen langfristig aufsteigenden Aktientrend, wie du ihn gerade beschrieben hast, so das Leben zu genießen. Vielen, vielen Dank, liebe Melanie, dass du den Weg hier nach München gefunden hast. So viel kann man vorweg sagen. Darf ich das erzählen oder
Klar.
In der Abstimmung? Ja, ich habe erst von Melanie eine Zusage bekommen, Und im zweiten Schritt sagte sie, ach, ich dachte, es wäre eine Remote-Aufzeichnung. Und wer den Podcast kennt, weiß, dass wir keine Remote-Aufnahmen machen, weil ich einfach glaube, dass diese Tiefe, diese Persönlichkeit über Video nicht entsteht. Und ich habe nicht locker gelassen. Ich habe gesagt, ich wünsche mir so sehr, dass du nach München hier auf diesen Stuhl kommst. Und es hat geklappt, trotz deines Terminkalenders. Vielen, vielen Dank dafür. Die Hörer werden es dir auch danken. Und ich wünsche dir eine gute Rückreise nach Hause. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank.